Gut,
bitteschön.
Da geht von alleine wieder an.
Alles an.
Ja, alles klar.
Ich habe schon mal von meinem Chef Ausbildung bezahlt. Ja, dann muss ich es auch ausnutzen. Ja.
Ja, dann nochmal herzlich willkommen an die, die jetzt neu hinzugekommen sind. Wir haben jetzt hier im Datenbankstrang, heute Sonntag, haben wir den dritten Vortrag und da geht es um das InnoDB-Cluster in MySQL. Sicher auch wieder ein spannendes Thema und dazu möchte ich ganz herzlich dem Herrn Lankes das Wort übergeben.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Bin ich laut genug? Könnte lauter sein.
Ich kann es mal so probieren, zumindest für die erste Zeit. Wenn ich nachher Demo mache, dann müsst ihr leider mit leiser reden. Ja, wunderschönen guten Morgen. Das ist, glaube ich, mein 8. oder 10. Chemnitzer-Linux-Tag, mein erster Vortrag. Muss irgendwann sich mal aus der Komfortzone wegbewegen. Deswegen habe ich gedacht, redest du heute mal. Ganz kurz die Werbung. Also, mein Arbeitgeber, die Kokos AG, wir machen ganz viele Dinge, sind eigentlich ein Consulting-Haus aus der Telekommunikationsecke, sind aber seit einigen Jahren auch Oracle MySQL-Partner und machen da halt bei Kunden Feuerwehreinsätze, Migration, Consulting im MySQL-Umfeld. Das soll es auch schon gewesen sein, darüber wollen wir heute reden. Ich möchte so ein bisschen herleiten, wo das ganze Replikationszeug und Cluster und Hochverfügbarkeit herkommt. Dann das große Thema des Vortrags, der InnoDB-Cluster, der sich in die drei folgenden Punkte unterteilt. Dann habe ich mir gedacht, versuch es mal mit einer Demo. Sowas kann ja immer schief gehen, aber noch bin ich guter Dinge. Wenn es schief geht, habt ihr auch was zu lachen. Ja. Also, die Geschichte rund um MySQL und die Replikation. Für einige wird das wahrscheinlich keine besonders große Neuigkeit sein. Ab 1995 etwa ging es ja los mit MySQL und der Start waren halt das Web 1.0 und PHP kam auf und aus MSQL wurde so langsam MySQL und es wurde relativ schnell relativ beliebt und sehr weit verbreitet. Und einer der Gründe, warum sich das dann so schnell so verbreitet hat, diese Lösung, also MySQL war anfangs keine besonders gute Datenbank. Einige argumentieren, dass das heute nicht ist, allerdings würde ich das anders sehen. Der Hauptgrund, warum das so beliebt war, war zu Zeiten der ersten erfolgreichen großen Websites, gerade auch E-Commerce-Sites, die Tatsache, dass MySQL schon sehr früh mit Version 3.23 die Replikation eingeführt hat, also die Tatsache, dass man nicht nur einen Knoten hat, sondern seine Daten auch automatisiert auf mehrere Knoten verteilen kann. Das sieht dann halt in der Standardreplikation, die auch heute noch sehr weit verbreitet ist, so aus, dass die Applikation auf den Datenbankserver schreibt und der schreibt die Änderungen lokal auf die Platte in ein Logfile und der Server B holt sich die Daten von dort, immer wenn es was Neues gibt. Das ist eine relativ simple und auch relativ stabile Methode. Hier kann man beliebig skalieren, hier kann man auch 10 oder 15 haben. Dann gibt es sehr komplexe Replikationstopologien, die dann hier noch Zwischenserver einführen, weil hier das Lesen zu langsam ist. Begrenzung hier ist aber, wir können natürlich Schreibzugriffe nur auf einem dieser Nodes machen. Das heißt, lesen hier ja, aber da nur schreiben. So, das heißt, ich muss auf jeden Fall mal meine Anwendung anpassen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Und da, das ist auch so ein bisschen der rote Faden. Ohne Anwendungsanpassung ist es halt schwierig. Da braucht man Lösungen wie MaxScale, ProxySQL, die das vielleicht automatisch verteilen können. Das war ein Nachteil. Der andere große Nachteil ist, dass es halt asynchron ist. Je nachdem, wie lang die Netzwerkstrecke hier ist zwischen den beiden oder wie langsam dieser Server ist oder was sonst noch gerade so passieren kann, kann es sein, dass die Daten hier 10 Sekunden älter sind als hier oder auch eine Transaktion im schlimmsten Fall 3 oder 5 Stunden älter ist als da. Und das kann natürlich ein Riesenproblem geben, wenn der Warenkorb auf einmal leer ist, obwohl was drin war oder umgekehrt. Und ist halt sehr unschön. Das ist also das, aber dennoch ist es besser als nichts. Und das war einer der Gründe. Es war das, was da war. Deswegen ist es tatsächlich so erfolgreich geworden. Das war einmal die Skalierung. Das heißt, wir können zumindest lesend in MySQL sehr einfach skalieren. Schreibend können wir eigentlich überhaupt nicht skalieren. Es gibt auch im MySQL-Umfeld keine sinnvolle schreibskalierende Lösung. Vom NDB-Cluster mal abgesehen, der hat aber ein ganz anderes Anwendungsfeld und den möchte man lieber nicht für solche Anwendungen, wofür MySQL klassisch eingesetzt wird, verwenden. Nächstes Problem ist die tatsächliche Verfügbarkeit. Das heißt, was ist denn, wenn jetzt einer der Read-Slaves, die wir gerade angesprochen haben, ausfällt? Kein Problem, lese ich von einem anderen. Was ist aber, wenn der Master-Server, der ja nun mal alle Schreibzugriffe hat, ausfällt? Dann habe ich ein Problem. Und das Problem gibt es jetzt halt auch schon seit locker über 20 Jahren oder sogar noch länger in der MySQL-Welt. Da gab es verschiedene Lösungsansätze. Oracle hat dann irgendwann etwas erfunden, wie, das haben sie semisynchrone Replikation genannt. Das sah auf den ersten Blick ganz gut aus, weil es bedeutete nämlich, wenn man beim ersten Lesen bedeutete es, die Anwendung bekommt erst ein OK zurück, wenn die auf dem Slave auch geschrieben ist. Wenn man aber genau gelesen hat und oder in den Code geguckt hat, dann sieht man, mitnichten war das der Fall. Es war nämlich so, dass die Anwendung dann ein OK zurückbekommen hat, wenn das Change-Set oder die Änderung auf der Slave-Seite angekommen ist. Das ist aber halt relativ sinnfrei, unter anderem auch, weil das Standard-Setup und auch, es war auch nicht änderbar so war, dass die Replikation, wenn irgendwas schief ging, das heißt, es hat mal im Netzwerk geruckelt oder irgendwas funktionierte nicht, dann ist der wieder zurückgefallen auf die Standard-Asynchron-Replikation. Das heißt, das Einzige, was man damit gemacht hat, war den Client zu pacen und den Client ein bisschen auszubremsen, wenn es tatsächlich zu Verzögerungen kam. Aber für ein Hochverfügbarkeitssystem eigentlich relativ nutzlos. Das war so der Oracle-Weg, die Oracle-Lösung. Oracle hat sehr lange für diese Verfügbarkeit eigentlich keine richtige Lösung gehabt. Andere in der Community sind dann halt losgegangen und haben automatisierte Failover-Lösungen gebaut. MHA, MMM, die sind auch teilweise heute noch im Einsatz. Der Pacona Replication Manager basiert auf Pacemaker oder halt Schrott aus alten Flippern. Also jeder hat sich selber was zusammengeskriptet. Das hat auch alles, wenn man das erste Mal getestet hat, super funktioniert. Wenn es dann nach 2 Jahren tatsächlich mal gebraucht wurde, dann funktioniert so eine Lösung halt meistens nicht mehr. Und das bedeutet halt dann, dass man Ausfall hat oder im schlimmsten Fall Datenverlust, weil das System halt nicht mehr weiß, wo seine Daten sind. Ähnliches gilt für die andere sehr gerne genommene Lösung, nämlich statt dieser Master-Slave-Replikation, die wir eben beschrieben haben, einfach eine Master-Master-Replikation aufzusetzen, indem A von B repliziert und B von A. Somit kann ich überall reinschreiben, alles schick. Ich muss halt nur sicherstellen, dass ich nicht in beide gleichzeitig reinschreibe und ich muss halt sicherstellen, dass ich sicher bin, wo gerade hingeschrieben ist. Das ist in der Praxis ein schwierigeres Problem, als man das glauben mag. Deswegen, wenn jemand mit diesen Setups arbeitet, versucht mal was Besseres zu finden. Also Master-Master sollte man außer in ganz bestimmten Bedingungen lieber nicht mehr machen. Vor inzwischen schon relativ vielen Jahren kam dann die Firma Codaship mit dem Galera-Cluster auf den Markt. Das ist auch eine freie Softwarelösung. Können wir mal kurz Hand heben, wem sagt Galera was? Okay, das ist die große Mehrheit. Eigene Replikationsinfrastruktur als Add-on auf MySQL. Ich bin sicher, der Olli hat vorher auch die Galera-Funktion von MariaDB erwähnt, die ja auch immer erweitert werden. Das heißt, wenn ich Galera machen will, habe ich die Möglichkeiten, die Oracle MySQL-Version zu nehmen und das Codaship-Plugin da reinzubauen. Ich habe die Möglichkeit, den Percona ExtraDB-Cluster zu nehmen und den MariaDB. Das funktioniert alles relativ gut. Eine synchrone Replikation ist das aber trotzdem nicht. Und da muss man sich relativ klar drüber sein. Synchron heißt halt immer, die Anwendung bekommt erst dann ein OK zurück, wenn die Daten auf allen Cluster-Nodes angekommen sind und auch verarbeitet worden sind. Und so eine Lösung gibt es einfach im MySQL-Umfeld nicht. Da sollte man sich auch nicht der Illusion hingeben, dass die Marketingabteilungen von Oracle und auch von Codaship immer von Virtually Synchronous Replication schreiben. Ja, virtuell ist da halt nichts. Das ist schon deutlich synchroner als die asynchrone Replikation, da kommen wir gleich zu, aber eben nicht tatsächlich nicht als, als echt synchron zu bezeichnen. Große Vorteile vom Galera-Cluster sind eben der State-Transfer, das heißt, dass ein Node fällt aus oder ein neuer kommt hinzu, dann kann der Cluster sich selber die Daten von einem anderen Node holen, und zwar alle Daten, und sich selber up-to-speed bringen. Das ist momentan noch ein Alleinstellungsmerkmal, das hat Oracle in der hier beschriebenen Lösung nicht. Und was man halt sagen muss, das Galera ist halt schon relativ ausgereift und die MySQL-Lösung, von der wir hier reden, die ist halt noch relativ frisch. Der InnoDB-Cluster selber ist im April 2017 tatsächlich GA als GA released worden. Und der besteht halt aus drei Teilen. Ich habe immer ganz gerne diese Marketing-Pitches, weil wenn man sich die mal anguckt und dann am Ende mit dem, was es tatsächlich bringt, vergleicht, dann ist das meines Erachtens immer ein großer Erkenntnisgewinn. Also Oracle sagt, MySQL InnoDB Cluster provides a complete high availability solution for MySQL. Das ist ja schon mal ein relativ großes, ein großes Wort. Diese Lösung besteht halt aus drei Subteilen, die auch tatsächlich von Oracle separat angeboten werden. Das heißt, es gibt nicht den InnoDB Cluster zum Download, sondern es gibt halt den als erstes und als allerwichtigstes Teil die Group Replication und als zweites halt noch den MySQL Router und zur Orchestrierung die MySQL Shell. Das gucken wir uns auch gleich mal im Demo an, das Ganze. Die Group Replication, jetzt sind wir wieder bei unseren Sales Pitches. MySQL Server Plugin that enables you to create elastic, highly available, fault-tolerant replication topologies. Das klingt ja erstmal super und einiges, es ist auch ein bisschen was dran. So ist ja nicht. Fangen wir mal mit dem ersten Wort an, elastic. Das ist ja erstmal ein Buzzword, ne? Elastic Cloud, alles, wir sind alle in der Cloud, alles ist elastic. Oracle selber ist momentan massiv auf dem Cloud-Zug. Sie wollen auch ihr Oracle in der Cloud vermarkten. Sie haben halt die eigene Oracle Cloud natürlich, wie das bei einer Firma dieser Größe so ist, und möchten gerne ihre Kunden dazu bewegen, dort zu hosten. Sie stecken massive Teile ihres Entwicklungsbudgets da rein, dass es besser in der Cloud läuft. Das ist natürlich erstmal besser in ihrer Cloud läuft, fällt da dann für die anderen auch ab, dass es besser wird. Aber dass die Wahrheit an diesem Wort Elastic ist eben, dass in der Group Replication es das Vergrößern und Verkleinern von Clustern ohne Service Impact geht. Und das ist schon ein relativ sinnvolles Feature. Und damit kann man halt natürlich sagen, okay, wir sind elastisch, wir haben jetzt gerade eine große Datenbanklast, dann spawne ich halt noch ein paar Nodes. Allerdings muss man sich halt auch im Klaren darüber sein, dass das halt trivial trotzdem noch nicht ist, einen Node dazu zu machen. Gerade auch, weil eben dieses Feature des State Transfers von Galera fehlt. Das heißt, ich muss mir, wenn nicht alle Daten, die ich habe, noch in meinem Binlog liegen, muss ich mir die Daten erstmal mit einem Backup einspielen und somit wieder herholen. Das heißt, der manuelle Aufwand, um das zu skripten, um das einzurichten, ist auf jeden Fall massiv höher. Nichtsdestotrotz, sinnvolles Feature, keine Frage. Highly available. Bei einer Group Replication können Nodes ausfallen. Es kann der Ausfall von N Nodes kompensiert werden, wenn man denn N mal 2 plus 1 Nodes vorher gehabt hat. Das heißt, habe ich 3, kann ich den Ausfall von einem kompensieren und so weiter. Das funktioniert auch relativ gut. Wenn man sich das mal vorstellt, wie so eine klassische MySQL-Anwendung halt aufgesetzt ist, da steht irgendwo in der Config-Datei die IP-Adresse, der Hostname und die Portnummer und dahin wird connected. Jetzt habe ich halt einen Group Replication Cluster aus von mir aus 5 Maschinen. Ich connecte mit der Anwendung auf die erste Maschine. Die erste Maschine fällt aus. Dann ist da natürlich nichts mehr hochverfügbar, weil dann ist die einfach weg. Die Hochverfügbarkeit ist in dem Moment nur gegeben, weil ich dann jede der anderen noch übrig gebliebenen 4 Maschinen connecten kann und darauf weiter lesen bzw. schreiben kann. Ja, highly available, fault tolerant. Für mich ist das halt eine Duplizierung. Da ist eigentlich nichts weiter dazu zu sagen. Was sind die Use Cases für die Group Replication? Es geht primär um Hochverfügbarkeit. Es geht nicht unbedingt darum, die Skalierungseffekte zu nutzen. Die Tatsache, dass man lesen skalieren kann mit dem Cluster, ist ein kleiner Bonus, ist aber eben kein neues Feature. Das Wichtige ist tatsächlich, dass man ohne menschlichen Eingriff im Ausfall einen weiterlaufenden Cluster hat und nichts skripten und machen muss, wenn man denn alle Bausteine, die Oracle da liefert, nutzt oder eben durch irgendwas anderes ersetzt. Der zweite Punkt, ich habe eben schon mal gesagt, wir können nicht schreiben skalieren in der MySQL-Welt. Ich meine, das an sich ist es ja in der Datenbankwelt ein quasi ungelöstes Problem oder zumindest nur sehr teuer zu lösendes Problem. Deswegen, wenn wir jetzt tatsächlich eine Last haben, die eine massive Schreiblast erfordert, dann ist eben die einzige Möglichkeit die des Shardings. Das heißt, ich verteile die Daten auf verschiedene Datenbanken und dann geht halt Oracle da den Weg und sagt, ja, wenn ihr mehr Performance braucht, dann müsst ihr bitte sharden und jedes dieser Shards ist dann eben ein Oracle Group Replication Cluster oder System. Nochmal ganz kurz die Abgrenzung zum Galera in der technischen Funktionsweise. Die sind sich grundsätzlich sehr ähnlich und man muss auch sagen, dass die Group Replication eine ganz klare Antwort von Oracle auf den Erfolg von Galera ist. Also in den letzten Jahren, immer wenn wir von Oracle gefragt worden sind, was fehlt euch denn im Oracle-Ökosystem, dann war halt immer die Antwort sowas wie Galera, ne? Weil das hat halt eine massive Adoption gefunden in der Community. Es ist gut genug, es hat auch so seine Probleme, es kann durchaus da zu Performance-Problemen kommen, aber es ist eben das Beste, was da ist und da war. Galera funktioniert so, dass ein Write-Set, ein Commit oder eine Änderung auf allen Nodes angekommen sein muss, damit sie zurückgemeldet werden kann und der Client weiterarbeiten kann. Das heißt, es muss auf allen Nodes, alle Nodes müssen geantwortet haben. Das heißt A, der langsamste Node bestimmt, wie schnell der gesamte Cluster ist. Und B, dass natürlich Netzwerklatenzen ein Problem sein können. Also wenn ich eine Maschine in die USA stelle und die anderen stehen in Europa, dann bestimmt die Strecke in die USA die Geschwindigkeit des Gesamtclusters. Da ist ein Unterschied, den MySQL gemacht hat. Die Group Replication erfordert nur eine Antwort von einer Mehrheit der Nodes. Kann man sich vorstellen, das macht natürlich die Geschwindigkeit deutlich besser und es macht auch die Verfügbarkeit, die Schreibverfügbarkeit der Nodes deutlich besser, denn wenn im Galera-Setup ein Node aus irgendeinem Grunde wegfällt, dann müssen sich die anderen Nodes erstmal einigen, dass der jetzt ausgeschlossen wird und dass der jetzt nicht mehr da ist und sie bilden eine neue Config-View und dann können halt wieder neue Daten geschrieben werden, solange, auch wenn das nur in Sekunden gemessen ist, solange geht halt kein Schreiben. Und da ist Oracle halt deutlich flexibler, weil sie halt im Hintergrund das Ganze klären, während die Mehrheit der Nodes schon bestimmt hat, dass dieser Commit so in Ordnung ist. Sowas hat natürlich immer zwei Seiten. Die eine Seite ist, so ist es schneller. Also die Oracle-Lösung ist in Performance-Tests deutlich überlegen der Galera-Lösung. Allerdings ist es halt auch unsicherer, nicht auf alle Antworten zu warten. Das ist halt immer so eine Auswertung oder eine Entscheidung, die man fällen muss, ob man es jetzt so rum oder so rum gerne haben möchte. Großer Vorteil, Oracle wird da auch nicht müde, das zu erwähnen, ist, dass die Group Replication auf nativen MySQL-Technologien aufbaut. Während Galera tatsächlich eine eigene Oberfläche, ein eigenes Plugin ist, was von außen kommt, was die Replikationsinfrastruktur quasi komplett neu implementiert und die MySQL-Binlogs zum Beispiel außen vor lässt, ist die Oracle-Variante, greift tatsächlich, wo es geht, auf schon existierende Infrastruktur zurück. Und von einem Software-Design-Standpunkt ist das natürlich wünschenswert, dass da möglichst viel Integration ist, dass möglichst der Core so entwickelt wird, dass diese Features auch funktionieren können. Also für die Weiterentwicklung von MySQL als Plattform ist das sicherlich das Sinnvollste. Man setzt halt auf Technologien auf, man benutzt das ganz normale Transaktionslogging in den Binlogs, man benutzt Global Transaction IDs, all das ist gegeben und kann benutzt werden. So, hier mal kurz, das ist auch so eine Oracle-Werbefolie, die ist nur irgendwie in der Farbe verrutscht. Oracle sagt halt, ne, ja, ihr wollt Verfügbarkeit, Master-Slave-Replication, da können wir mal locker 99 erreichen, also 4 Tage Ausfall im Jahr. Und wenn ihr halt mehr haben wollt, dann sind wir hier bei diesen, ich sag mal, Frickellösungen, die ich eher angesprochen habe, Master-Slave mit automatisiertem Failover. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man seine Daten auf einer DRBD-Partition, die übers Netzwerk geshared, verteilt, lagert. Das ist auch so halb supported von Oracle. Also sie sagen, ja, mach das mal, aber wenn es dann tatsächlich zum Support-Fall kommt, dann gibt es da auch regelmäßig Diskussionen. Ja, dann gibt es halt diese Sachen OS oder Betriebssystem. Lösungen mit Failover und Active-Passive, VMware, was auch immer da reinkommt. Und der nächste Schritt ist halt die Group Replication. Und zumindest Oracle sieht da halt 5-9s. Und was ich ganz spannend finde, ist halt hier so dieses Continuous Availability. Das fehlt mir leider jede Erklärung, was das ist, aber da wollen wir hin. Also immer verfügbar, 100% heißt das im Prinzip. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie so ein Group Replication Update funktioniert. Die Group Replication, hier haben wir mal ein Beispiel von fünf Nodes. Hier oben sind irgendwelche Clients. Die Group Replication unterhält sich hier unten über einen Zertifizierungsprozess. Das ist der Paxos-Algorithmus, falls den jemand schon mal gehört hat, wird auch zum Beispiel bei Ceph verwendet. Das ist ein relativ gut angesehener Algorithmus, um eine Quorumbildung zu machen, wenn man nicht allen Nodes vertraut. Das ist ja genau der Problemfall. Wichtig ist halt, standardmäßig läuft die Group Replication im Single-Master-Modus. Das heißt, einer der Nodes, der Cluster entscheidet, welcher der Nodes schreibende Zugriffe annimmt und alle anderen Nodes nehmen nur lesende Zugriffe an. Das macht es natürlich viel einfacher und man hat weniger Contentions, weniger Komplikationen. Aber grundsätzlich erlaubt die Group Replication auch den Multi-Master-Modus. Da hat man dann noch ein paar kleinere weitere Einschränkungen, da verweise ich auf die Dokumentation. Erlaubt dann halt überall hinzuschreiben. Hier haben wir zwei unterschiedliche Clients, die ähnliche Daten, die gleiche Tabelle editieren zur gleichen Zeit, alles kein Problem. Irgendjemand ist immer zuerst, das heißt, der Erste gewinnt, wenn tatsächlich Daten überschrieben werden sollen. Hier ist ja überhaupt kein Problem. Ne? Also hier wird nur A gleich 1 abgedatet, hier wird nur A gleich 2 abgedatet. Wenn ich jetzt aber an beiden Seiten A gleich 1 updaten will, dann gewinnt halt einfach der Erste. Und das ist so eine Sache, gerade bei diesen Clusterlösungen. Galera ist davon genauso betroffen. Hier ist dann halt die Transaktion, die der Client gemacht hat, nicht erfolgreich. Und damit kommen leider, ich sage mal, ungefähr 99% der Applikationen mal überhaupt nicht klar. Weil die Erwartung der Datenbank an die Applikation ist dann nämlich, dass sie es einfach nochmal versucht. Aber bis auf einige Middleware-Schichten ist mir das noch nicht untergekommen, dass es auch tatsächlich funktioniert, wenn es mal zu so einem Problem kommt. Je verteilter man so eine Datenbanklösung macht, desto öfter kommt es aber zu solchen Problemen, die halt auch bis zu Deadlocks führen können. Und da muss man tatsächlich auch die Entwickler, die hinten dran hängen, ein bisschen sensibilisieren, was das Ganze angeht. Also die sind da durchaus Da gibt es durchaus Schulungsbedarf, was das Arbeiten mit verteilten Datenbanken angeht. Es gibt ein paar Voraussetzungen für die Group Replication. Die erste ist InnoDB, also MyISAM ist raus, meines Erachtens sehr gut. Mit 8.0 werden wir auch endlich einen MySQL-Server starten können, der auch gar kein MyISAM mehr unterstützt. Das ist meines Erachtens eine sehr gute Entwicklung. Also ohne InnoDB geht nichts. Außerdem wird erzwungen, dass ein Primärschlüssel da ist. Ihr könnt eine Tabelle anlegen, die keinen Primärschlüssel hat. Dann könnt ihr nur keine Daten einfügen. Dann gibt euch die Group Replication einen Fehler. Auch das ist ja eine grundsätzlich begrüßenswerte Sache. MySQL funktioniert einfach besser mit Primärschlüsseln, deswegen sollte man sie benutzen. Ja, ich habe gerade heute Morgen nochmal auf den Kalender geguckt. Wir haben 2018. Eine weitere Voraussetzung von der Group Replication ist IPv4. Mir ist nicht ganz klar, warum, aber Oracle unterstützt weiterhin kein IPv6 in diesem Setup. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwann in einem der nächsten Releases mal korrigiert wird, aber noch kein IPv6 mit der Group Replication. Das gilt nicht für die eigentliche Connection zum Datenbankserver, die kann durchaus IPv6 sein, aber die Synchronisation, das ist halt nicht supported. Nochmal aufs Jahr verwiesen, immerhin inzwischen ist der Standard-Setup, wenn man so ein Cluster aufbaut, tatsächlich, dass die Replikation SSL verschlüsselt gemacht wird. Es werden automatisch Zertifikate generiert, sicherlich nicht die allerbeste Methode, aber, also sicherer wäre es, wenn man es manuell macht und seine eigenen Zertifikate besser unter Kontrolle hat, aber dafür, dass es automatisch geht, ist das eigentlich schon ganz gut. Wichtig, das wird auch immer wieder betont, ist auch noch die Netzwerkperformance. Natürlich ist so ein Cluster, diese fünf Nodes unterhalten sich eben untereinander. So ein Cluster ist natürlich darauf angewiesen, dass das schnell geht. Also jeder, da wo der Schreibzugriff ankommt, der nimmt das Write-Set, was er gerade bekommen hat, und schickt das an alle anderen Nodes. Und wartet darauf, dass die anderen bestätigen, dass sie im Prinzip in der Lage wären, diese Transaktion zu committen. Und wenn er dieses Okay bekommen hat, dann meldet er an die Anwendung weiter, alles klar, kann weitergehen. Das eigentliche Committen passiert dann erst später. Das bedeutet halt, es kann durchaus zu kleinen Verzögerungen kommen oder durchaus auch irgendwann mal zu größeren Problemen. Aber es ist schon sehr unwahrscheinlich in diesem Setup. Kleiner Praxistipp noch. Ich erlebe das immer wieder, dass ich bei Kunden ankomme und sage, wir brauchen das Setup in hochverfügbar und wir haben extra ein zweites Rechenzentrum dafür angemietet. Und dann gibt es halt immer schlechte Stimmung, wenn ich dann sage, das ist schön, dass ihr das gemacht habt, aber für Hochverfügbarkeit bräuchten wir bitte drei Rechenzentren, weil wenn ich jetzt meinen Cluster auf zwei verteile und eins fällt aus oder die Netzwerkverbindung zwischen den beiden fällt aus, woher soll ich denn wissen, wo es denn jetzt aktuell ist? Das sehen die Kunden meistens auch ein, dass sie da vielleicht einen Denkfehler gemacht haben, aber daraus dann eine Business-Entscheidung abzuleiten, wir machen jetzt noch ein drittes Rechenzentrum, das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Das ist auch noch so ein kleiner Vorteil für das Galera-Setup, denn im Galera-Setup kann man halt einen einzelnen Node haben, ich habe es gerade den Namen vergessen, kann mir jemand... Ein Arbitrator-Node haben, genau, der eben die Daten nicht speichert, sondern nur bei der Quorumsfindung hilft. So ein Setup hat MySQL zumindest momentan auch noch nicht. Also Netzwerk-Performance ist wichtig. Oracle sagt explizit, es soll ein LAN sein in ihrer Dokumentation, in Anforderungen. Allerdings, wenn man sich halt anguckt, wie schnell WANs heutzutage geworden sind, ist das eigentlich eine relativ sinnfreie Anforderung. Also das tut schon. Ja, es wird relativ viel Netzwerktraffic gemacht, gerade wenn es write-heavy ist und wenn vielleicht auch auf mehrere geschrieben wird, dann ist da ganz ordentlich Netzwerktraffic drin. Allerdings gibt es für diesen Traffic standardmäßig eingeschaltet eine LZ4-Kompression. Das heißt, zwischen den Nodes wird nur komprimierter Traffic hin und her gehen. Das kann durchaus je nach Transaktionsgröße bis zu 30-40% bringen. Habe ich gerade gesagt, Multi-Master geht bei der Group Replication, Standard ist es nicht. In der Demo, die ich gleich mache, werden wir es auch nicht einrichten. Ich gehe davon aus, dass in einem der nächsten Releases die den Standard ändern werden, aber noch ist es halt einfach nicht so weit und das werden wir auch noch an ein paar anderen Stellen sehen, dass, glaube ich, da Oracle die ganz gute Entscheidung getroffen hat, da relativ langsam zu iterieren. wenn man so ein Setup aufsetzt, dann sind, man nennt es dann da Secondary Master, also der das Nicht-Schreibsystem, das ist Read-Only, da kann nicht drauf geschrieben werden. Da gibt es einen sogenannten Super-Read-Only-Mode, der dann gezogen wird und der verbietet halt tatsächlich Schreibtransaktionen. So. Es gibt noch so ein paar Einschränkungen. Replication-Event-Checksummen, die gibt es seit, glaube ich, MySQL 5.5. Das heißt, eine Checksumme für das, was ins Binlog geschrieben wird, die sind jetzt nicht mehr oder die sind noch nicht supported. Ist mir nicht ganz klar, in welche Richtung das gehen wird. Ist, glaube ich, nicht der allergrößte Verlust. Größer wird das Problem mit dem Multi-Master-Schreiben, wenn wir über DDL-Statements reden. Das heißt Data Definition Language, wenn ich meine Tabellendaten verändere. Denn das ist halt in MySQL, in Klammern noch, nicht transaktional und atomic. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass Datenbank und Tabellenänderungen tatsächlich nur auf einem Node ausgeführt werden, zumindest wenn sie die gleichen Daten oder Tabellen betreffen. Das ist, glaube ich, auch einer der Key-Gründe, warum man gesagt hat, wir bleiben beim Single Primary als Standard. Das kann durchaus sein, dass sich das, sobald MySQL 8 da ist, wo ja die auch diese Transaktionen, auch DDLs transaktional sind, dass sich das da deutlich verbessert. Bei solchen Clusterlösungen ist auch da gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen Galera und Group Replication. Sind große Transaktionen immer ein Problem? Ich weiß nicht, ob jemand schon mit Hybris gearbeitet hat. Da gibt es ja irgendwie wochenlange Transaktionen. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, was die sich da gedacht haben. Das ist immer ein Problem. Oracle sagt, alles, was größer 5 Sekunden an Netzwerkübertragungszeit an einer Transaktion braucht, kann zu Problemen führen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht geschafft, diese Probleme nachzuvollziehen, aber trotzdem wäre ich da vorsichtig. Auf der anderen Seite, wenn ihr über Transaktionen stolpert, die länger als 5 Sekunden brauchen, bis sie im Netzwerk übertragen sind, dann sollte man vielleicht mal an der Quelle der Transaktion gucken, dann ist da auch was schief. Aber leider ist das halt immer, das haben wir schon immer so gemacht und das sind halt die üblichen Argumente, die man dann bekommt. Ein Feature, auch da sind wir wieder Group Replication, MySQL, Galera, nur leichte Unterschiede, das ist die Flow Control. Das heißt, was ist, wenn einer der Nodes jetzt vielleicht langsamer ist als die anderen und dann kommt es irgendwann dazu, dass Daten nicht mehr gleichmäßig verteilt werden können. Und dann gibt es ein Feature, das heißt Flow Control. Das ist etwas, was im Galera-Umfeld sehr lange feingetuned wurde. Da haben sie sehr viel Energie reingesteckt. Die Group Replication ist halt noch relativ jung. Die gibt es erst seit 2016 in GA-Version. Gibt es noch massiven Nachholbedarf. Das heißt, man sollte darauf achten, dass man nicht in diese Sachen reinläuft. Eine Nummer, die man sich mal merken kann, ist, es gibt einen Applier-Threshold, der sagt, wenn so viele Transaktionen nicht applied werden konnten, dann startet die Flow-Control. Der ist im MySQL standardmäßig auf 25.000 Transaktionen. Warum machen die das so hoch? Weil sie wissen, sobald Flow Control an ist, ist die Performance im Arsch. Das heißt, dann wird es wirklich, wirklich langsam. Da gibt es auch Benchmarks, die belegen, wie schlimm das dann ist. Und deswegen versuchen sie das halt so weit wie möglich hinauszuzögern. Sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Ich werde das gleich nochmal in der Demo zeigen, wie man denn so ein Ding aufsetzt. Einschränkungen haben wir besprochen. Primärschlüssel, Binlogs müssen an sein, werden sie in MySQL 8 sowieso sein. Global Transaction IDs müssen benutzt werden, aber es sind eben alles native Features. Hier gibt es nochmal so ein Beispiel und das leitet so ein bisschen über zum nächsten Punkt. Hier sind Write-Clients und Read-Clients, die Unterscheidung müssen wir haben. Das heißt, wer seine Anwendung noch nicht angepasst hat, der wird wahrscheinlich nicht drum kommen, außer er setzt halt Third-Party-Lösungen wie zum Beispiel Proxy-SQL ein, die dann eine Erkennung, also als Layer-7-Proxy eine Erkennung haben, ob das jetzt eine schreibende oder ein lesender Zugriff ist, ist aber alles auch nicht ganz trivial. Also die bessere Methode ist tatsächlich in der Software, die zugreift, zwischen Read und Write zu unterschreiben. Das heißt, die Read-Clients können hier in dem Fall überall lesen. Das hier ist ein Single-Primary. Das hier, das rote, ist der Schreibzugriff. Der Schreib-Clients, da schreiben die Write-Clients hin. der fällt aus, dann wissen die Write-Clients erstmal nicht mehr wohin. Das müssen sie sich dann rausfinden in diesem Setup und wenn sie es dann gefunden haben, dann schreibt er dahin und für die Read-Clients ändert sich in dieser ganzen, in diesem ganzen Setup nichts. So, jetzt kommen wir zum MySQL-Router. Das ist der zweite und der, auch der zweitwichtige Teil in diesem ganzen Setup. Und da sind wir wieder. MySQL-Router allows you to easily migrate your standalone MySQL instance to natively distributed and highly available InnoDB clusters without affecting existing applications. Fast richtig. Allerdings muss man halt eben das Lesen und Schreib aufteilen, noch einbauen. Da würde ich jetzt das Without Affecting vielleicht bestreiten. Wenn wir aber nur über Hochverfügbarkeit reden, dann ist das natürlich nicht nötig. Dann schicke ich einfach alle Queries zum Master, zum Single Master und bin zufrieden. Und der Router merkt im Hintergrund, er kann die Group Replication Topologie auslesen, er merkt von alleine, wo er hinschreiben kann, er merkt, wenn ein Knoten weg ist und routet entsprechend um. Also er versteht das. Er unterstützt Multi-Master und Single-Primary, das ist kein Problem. Passwörter, der muss natürlich Passwörter kennen. Da gibt es einen Keyring. Er kann keinen Read-Write-Split. Das ist meines Wissens, sind die einzigen Lösungen, die momentan Read-Write-Split unterstützen, das BS-Licensed Maxscale und Proxy-SQL. Aber da gibt es dann halt auch wieder ganz viele andere Tücken, weil es ist halt nicht so einfach, einer Transaktion oder einem SQL-Statement sauber anzusehen, ob es jetzt lesend oder schreibend ist. Und dann gibt es halt auch noch Variablen, die möglicherweise gesetzt sein können. Also der State der aktuellen MySQL-Session ist auch wichtig. Also ist alles andere als trivial, dieses Read-Write-Split. Ja, kommen wir gleich auch nochmal in der Demo zu. An sich ganz nett, diese Bootstrap-Option, da sagt man, zeige ich gleich dem MySQL, hier ist ein Group Replication Node, hol dir mal alle Informationen, die du brauchst von dem und das funktioniert tatsächlich. Er legt einen Config-File ab und das kann man starten. Also das ist relativ out of the box und funktioniert relativ gut. Die ersten Versionen vom MySQL Router waren massiv instabil. Also jedes Mal, wenn ich das versucht habe, habe ich innerhalb von 3 Minuten das Ganze zum Absturz gebracht. Aber so seit diesem 2.1-Release, was jetzt das aktuelle ist, da ist es zumindest nicht mehr so einfach. Also ich bin da relativ zufrieden und glaube auch, dass Oracle da an einem Produkt arbeitet, was zukunftsfähig ist. So, das dritte, die MySQL Shell. Also erstmal ist die MySQL Shell ein Ersatz für das alte MySQL-Kommando. Das heißt, wir rufen jetzt nicht mehr MySQL auf, sondern MySQL SH. MySQL gibt es natürlich noch aus Rückwärtskompatibilitätsgründen, aber MySQL SH provides the developer and DBA with a single, intuitive, flexible and powerful interface for all MySQL-related tasks. Das ist, eine Shell für alles, schon mal nicht so schlecht. Es gibt sie in der Ausprägung Python, JavaScript und SQL. Das heißt, je nachdem, was einem besser liegt, kann man die in diesem Modus starten. Das große Feature der JavaScript-Version ist, man muss seine Befehle nicht mehr mit einem Semikolon abschließen. Das geht auf jeden Fall natürlich in Richtung Entwickler, sind auch die Datenbankoperatoren, also DevOps. Da ist natürlich das Programmieren von sowas schon relativ interessant und spannend. Von daher ist der Weg, den Oracle da beschreitet, nachvollziehbar, aber für jemanden, der halt so aus der klassischen DBA-Welt kommt, hat das auch eigentlich momentan nur relativ viele Nachteile und die meisten werden halt einfach sich das angucken und wenn sie die Extra-Features nicht brauchen, wieder auf ihre gewohnte MySQL-Shell, also auf die alte, den MySQL-Command-Client zurückgreifen. Was tatsächlich neu ist und wo eben auch nur die MySQL-Shell momentan mitreden kann, ist die Admin-API für die Group Replication. Das ist halt eine relativ schöne Sache, so dass die MySQL-Shell tatsächlich Sachen aufsetzen und konfigurieren kann auf einem Remote-MySQL-Server. Mir persönlich macht das immer ein bisschen Bauchschmerzen. Ich würde es auch lieber nicht nutzen wollen, wenn ich nicht unbedingt müsste, aber So, jetzt muss ich hier mal versuchen, mich wieder zu verkabeln. Zu spät.
So.
Jetzt machen wir das mit der Kommandozeile. Ich hoffe, das geht so halbwegs. So, eine virtuelle Maschine. In der Größe habe ich es noch nicht ausprobiert. Mal sehen, ob es geht. Ich starte jetzt hier erstmal die MySQL SH auf dem Node. Da ist alles installiert. Das ist ein CentOS 7 mit den Oracle-Paketen. So sieht die JavaScript-Shell aus. Und ich sage dba deploy sandbox instance auf Port 4001 und Enter. Da muss ich noch ein Passwort eingeben. Das Passwort ist root. Eine Empfehlung, nimmt immer root als Passwort, dann muss man sich nicht so viel merken. Alternativ IBM 123. So, jetzt sagt er mir, Instance Localhost successfully deployed. Das heißt, er hat jetzt ein Sandbox-Environment gebaut, in dem ein eigener MySQL-Server läuft. Das ist zum Rumspielen super und ist halt da unterstützt. Für eine Produktion sollte man da lieber andere Wege gehen. So, das müssen wir jetzt nochmal schnell noch zweimal machen, weil wir haben ja gesehen, unter drei Nodes geht sowas nicht. Die zweite Instanz. Und die dritte. Jawohl. So. So, jetzt bin ich ja immer noch auf meinem nativen System. Ich bin also noch nicht in einem, auf einen MySQL-Server connected. Das muss ich jetzt nachholen. Und ich sage der Shell, connecte dich mal auf Localhost 4001, auf den ersten, hat er jetzt gemacht. Und jetzt sage ich ihm einfach in Programmiermanier create cluster clt. Da kann man einen Namen vergeben, der ist eigentlich nur in der Shell relevant. Hinterher in der Group Replication taucht dieser Name nicht mehr auf. So, jetzt sagen wir hier, sagt er hier Cluster successfully created. Das ist tatsächlich auch schon alles. Das heißt, jetzt haben wir einen Group Replication Cluster mit einem Node. Jetzt können wir hier nochmal uns das angucken, wie denn da so der Status ist. Da gibt es so ein JSON zurück. Ja, Status ist online. Moment, ein bisschen zurückscrollen. So, hier wird es spannend. Es ist okay, aber no tolerance. Cluster is not tolerant to any failures. Und er hat halt auch nur diesen einen, die Topology ist nur der eine Node. Das ist jetzt natürlich ein bisschen dünn, deswegen sagen wir jetzt noch add instance localhost 4002. Man kann das auch alles mit MySQL-Befehlen machen. Das ist wahrscheinlich für den Produktivbetrieb auch sinnvoll. Also es gibt für den Produktivbetrieb auch diesen MySQL-Shell-Support. Also wenn man nicht mit der Sandbox arbeitet. Ich wäre da allerdings sehr vorsichtig. Also ich möchte lieber unter Kontrolle haben und wissen, was im Hintergrund passiert, bevor ich da tatsächlich einem irgendwie gearteten System sowas überlasse. So, wenn wir uns jetzt wieder in den Status angucken, dann sehen wir jetzt online, online, online. Schon mal schön. Cluster ist online und can tolerate up to one failure. Jetzt gibt es hier noch ein kleines Tool. Mal gucken. Moment. Ich musste gestern erstmal wieder lernen, wie das mit dem X-Forwarding funktioniert. Bin sehr lange nicht mehr benutzt. So, das ist so ein bisschen GUI. Man sieht es unten, das ist ein Werbetool von Oracle, wo man halt tatsächlich jetzt den Cluster sehen kann. Also wir haben jetzt einen Cluster aus drei Maschinen, 4001, 4002, 4003. 4001 ist die Schreiboption und hier ist Read-Only. Und jetzt kann ich hier im Hintergrund Schreibzugriffe starten, die, also jeder, der seine erste Java-Vorlesung gehabt hat, wird sehen, wie toll das ist. Ah. Sehr schön. Okay. Das, in all meinen Versuchen hat es funktioniert. Jetzt geht es nicht. Dann versuchen wir mal tatsächlich die Handvariante. So, wir connecten zum 4001, sagen, man beachte, ich benutze den klassischen MySQL-Client. Bringen wir erstmal das hier. Ich lege eine Tabelle an. Diese Tabelle, wer aufgepasst hat, hat keinen Primary Key. Ich sage insert into CLT und geht nicht. Also das ist schon mal gut. Ich kann die Tabelle anlegen, aber erlaubt mir nicht da reinzuschreiben. Schicker wäre es noch, wenn man sie nicht anlegen dürfte, aber so, jetzt machen wir einen Primary Key hin und es funktioniert. Und um zu beweisen, dass das auch, ist jetzt nicht besonders spannend, aber wir connecten dann mal auf die 4002 und sagen use CLT, das heißt das Ding ist da und select Stern vom CLT. Oh Wunder, die Replikation funktioniert, die Daten sind auf dem zweiten Node angekommen. Jetzt machen wir mal Folgendes, hier sind meine Sandbox-Instanzen. Ich gehe in die 4001 und sage Stop. Stop. Einen wichtigen Schritt vergessen, weil bevor ich das machen kann, sollte ich den Router konfigurieren. Also, was machen wir? MySQL Router Bootstrap, Localhost 4001, das heißt, connecte dich zu einer der Group Replication Instanzen. Mache das ins Directory Home CLT Router. Wie das dann mal tatsächlich integriert wird mit so Distributionen und RPMs, ist mir auch noch nicht ganz klar, aber sei es wie es ist. Wir geben das Passwort ein und jetzt sagt er, okay, ich habe dir das konfiguriert. Wir gucken jetzt auch mal in die Config rein. Ich glaube, er startet ihn noch nicht. Genau, so. Hier gibt es dieses Router-Verzeichnis. Hier gibt es jetzt die Config. Die halt sagt, wo sind wir, da, es gibt einen Metadaten-Cache, wo er sich halt merkt, wo er hin muss, im Hintergrund werden die Passwörter gespeichert und hier unten gibt es dann halt die verschiedenen Setups, die er hat. Default Read-Write für den Cluster CLT geht auf 6446 und macht einen Round-Robin und das Ganze gibt es halt nochmal als Read-Only. Und da gibt es hier unten nochmal das neue MySQL-X-Protokoll, was ja, sich irgendwann mal durchsetzen soll. Das ignorieren wir mal. Ich wüsste da auch nicht viel zu sagen. Bis jetzt sind wir da die Anwendungsfälle noch ein bisschen schwammig. So, das heißt, wir haben jetzt den MySQL-Router und sagen Start. Und jetzt können wir sagen 6446. Alles funktioniert. So, und ich habe jetzt also eine schreibende und eine lesende Connection dahin. Jetzt gehe ich mal hier hin auf die Maschine und gehe in die MySQL Sandbox-Umgebung und stoppe einfach mal eine dieser Instanzen. So, jetzt sage ich hier nochmal Insert, muss man einen anderen Wert nehmen, weil es ja ein Primary Key. Dann kriege ich erstmal, Connection ist weg, natürlich. Die eigentliche Connection, die da war, ist weg, weil die 4001 ist nicht mehr da. Der MySQL Router hält keine separate Connection nach vorne und nach hinten. Aber wenn ich das jetzt einfach nochmal ausführe, also wenn meine Anwendung die Connection dann wieder aufbaut, er sagt, MySQL Server ist jetzt weg, habe ich jetzt gemerkt. Ich versuche den nochmal aufzubauen mit den gleichen Credentials, dann bin ich jetzt wieder drin und kann reinschreiben. Das funktioniert relativ schmerzfrei, das Ganze zu machen. Und ja, also es ist halt das, was man erwartet. Ich bin relativ zufrieden mit dem, was da inzwischen geliefert worden ist durch Oracle, muss ich sagen. Ja, was man aber, was man natürlich auch im Hinterkopf haben muss, ist die Zeitlinie. So ein, ich habe jetzt den genauen Zeitpunkt nicht im Kopf, aber die Galera-Lösung ist schon eine ganze Weile alt. Jetzt hat natürlich irgendwie die Codership auch nur 8 Mitarbeiter. Da ist Oracle ein bisschen vorne. Das heißt, die haben auch viel mehr Power dahinter. Egal. Nichts mehr drin in der Folie. Also mein Fazit, die Gesamtlösung InnoDB-Cluster produktiv einzusetzen, inklusive der Shell und dem Router, da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Wir sind auf dem Weg dahin, das ist jetzt das 4. oder 5. Release mit MySQL 5.7.21. Also allerspätestens, wenn MySQL 8.0 so stabil ist, dass man es im Produktivbetrieb einsetzen wollen würde, denke ich, ist auch die Gesamtlösung soweit. Die Group Replication alleine halte ich allerdings durchaus für jetzt schon production ready, wenn man ein bisschen risikofreudig ist und das Wichtige, dass alles vorher ordentlich getestet hat. Also es ist kein sofortiges Drop-in-Replacement, man muss da auch durchaus mal auf die Last gucken, was zu bestehenden Lösungen angeht, aber es ist halt auch die Software, die von Oracle kommt. Oracle hat seine komplette Macht dahinter, die wollen das pushen, die haben sehr viele Entwickler da drauf. Von daher ist da schon die Erwartung, dass Dinge relativ schnell gefixt werden. Oracle ist ja auch in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden, was den Umgang mit der Community angeht. Das kann immer noch alles kritisiert werden, aber es ist besser geworden. Und ich glaube, die wichtige Abwägung, die man treffen muss, ist halt tatsächlich die der Geschwindigkeit und des möglichen Datenverlustes. Die Möglichkeit ist in allen Lösungen, die wir haben, relativ gering, aber man muss immer daran denken, dass es einen 100%igen Schutz vor Datenverlusten halt nicht gibt. Deswegen muss man halt schauen, was einem da mehr liegt. Wir fangen jetzt tatsächlich, also Zeitlinie 2016 ist die Group Replication GA geworden mit, ich glaube, 5.7.17. Und einige Releases später, im April 2017, wurde dann der InnoDB-Cluster als GA veröffentlicht. Wir fangen jetzt bei den ersten Kunden tatsächlich an, neue Projekte mit Group Replication zu machen. Allerdings halt nur unter dem Hinweis, Leute, das ist halt nicht 10 Jahre alte Technik, mit denen ihr arbeitet. Dafür ist es aber eine Oracle-supportete Technik und da sind halt gerade Kunden, die halt da einen Enterprise-Vertrag im Hintergrund haben, ein bisschen entspannter, weil sie da halt auch wissen, dass man da durchaus von Oracle dann Unterstützung bekommt auf Code-Ebene. Da einzugreifen. Also erstaunlicherweise sogar gibt es da sogar im Bankenumfeld Firmen, die das einsetzen wollen. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, aber ich meine, wir präsentieren die Möglichkeiten und am Ende fällt die Entscheidung der Kunde und wir sagen aber halt nicht, dass das auf gar keinen Fall möglich wäre, jetzt Group Replication produktiv einzusetzen. Ja, damit bin ich durch. Gibt es Fragen?
Thank you.